Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was muss in Österreich auf politischer Ebene dringend geändert werden, um in Zukunft Amokmorde wie jene von Graz zu verhindern? Wie streng soll das Waffengesetz in Österreich eigentlich sein und wie genau müssen Psychologen hinschauen, wenn es darum geht, eine Waffenkarte zu besorgen und junge Männer abgetestet werden, ob sie gefährlich sind oder nicht. Der Attentäter von Graz wurde zum Beispiel vom Bundesheer für psychologisch nicht tauglich für den Dienst mit der Waffe befunden, aber eine Waffenkarte hat er eben erhalten. Das ist ein Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Ein weiteres: In Wien findet jetzt die Vienna Pride statt, ein riesiges Musikfestival am Ring. Sollen wieder 10.000 entlang ziehen auf Wagen mit Musik. Darf eigentlich eine Regenbogenparade in Zeiten wie diesen stattfinden oder nicht? Und wenn ja, ist das eigentlich ein Sicherheitsrisiko? Und international schauen wir natürlich nach Israel und in den Iran. Nach dem Angriff Israels auf persische Einrichtungen fragen sich natürlich alle, was wird jetzt geschehen? Israel hat bei diesem Militärschlag die gesamte militärische Führung des Irans liquidiert, ebenso die führenden Atomwissenschaftler des Landes. Was ist eigentlich los auf dieser Welt? Was soll noch passieren, dass wir überhaupt wieder Optimismus walten lassen können? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Hans Arsenowitsch, Grünpolitiker.
Danke für die Einladung.
Neu angelobt in Wiener Stadt- und Gemeinderat. Ja, er ist von den Grünen und Richard Schmidt, Journalist und kritische Stimme in diesem Land. Gleich an Sie die Frage, Herr Schmidt, was soll sich verändern nach diesen Morden, diesen grauenhaften von Graz? Was sind die Lehren, die die Politik ziehen soll?
Zuerst möchte ich einmal Hans Arsenowitsch gratulieren zu der neuen politischen Aufgabe im Gemeinderat. Freut mich sehr.
Danke.
Aber kommen wir mal zu dem großen Thema, das uns alle beschäftigt in Österreich. Man ist ja hier versucht, vor allem die politische Führungsspitze, nach derartigen schrecklichen Taten immer schnelle Lösungen anzubieten. Davon rate ich dringend ab. Das ist viel zu vielschichtig, dieses Thema, was wir da jetzt erlebt haben, diesen 21-jährigen Arthur A., der hier offenbar in einer Welt lebte, die nicht unsere war, in einer Welt von Ego-Shootern mit Game-Brüdern verteilt hier in ganz Europa, die ihre Gewaltspiele 8 bis 10 Stunden am Tag ausübten und auch, und das ist eben das Tragische, Fans waren dieser Columbine-Massaker-Attentäter in den USA aus den 90er Jahren, die diese Serienmörder gefeiert haben, geachtet haben und auch in Spielen deren Tat nachgespielt haben. Also jetzt zu sagen, und darauf läuft es raus in der Diskussion, dann sperren wir alle Waffen weg und dann ist das Problem gelöst, das halte ich für eine primitive, unangebrachte Reaktion. Wir haben erst vor wenigen Jahren in Wien einen IS-Terroristen gehabt, der mit einer illegalen Zaster war, 70, glaube ich, heißt dieses Gewehr, das ist ein nachgebauter Kalaschnikow-Prototyp, der hier da verwendet worden ist. Ist eine automatische Waffe und die hat auch 4 Menschen getötet mit einer illegalen Waffe. Also die Waffe allein ist nicht. Wir haben ein gesellschaftspolitisches Problem, dass wir junge Menschen in der Gesellschaft verlieren, die weg sind von unserer Leistungsgesellschaft, wie wir es so verstehen, die schon in der Schule verloren werden, deren Anzeichen einer Problematik nicht von den Eltern rechtzeitig erkannt werden. Die möchte ich auch nicht aus der Pflicht nehmen, weil ich hätte zumindest gefragt, was machst du mit einer Schrotflinte in deinem Zimmer? Das wäre die logische Reaktion gewesen von jedem Vater oder jeder Mutter. Und somit glaube ich, dass das Problem nicht gelöst wird, wenn man jetzt einfach schnelle Lösungen anbietet, wie das der Herr Bundeskanzler und sein Vizekanzler so verbreitet.
Ja, aber trotzdem bleibt jetzt die Frage, es gibt ja viele introvertierte Jugendliche, die sich zurückziehen, die völlig ruhig sind und vielleicht auch das eine oder andere Mal verhaltensauffällig. Trotzdem besorgen sie sich keine Waffenkarte und absolvieren keinen Waffenpsychotest, oder?
Ja, also ich teile die Meinung von Herrn Schmidt in dem Fall nicht, weil keine schnellen Lösungen hast, immer in Politik sprech, wir ändern nichts. Ja, so. Ich will es nur gesagt haben, ich habe das schon zu oft gehört. Ich möchte gleich vorweg sagen, es war einer der größten Anschläge, die wir jetzt in Österreich erlebt haben. Es gibt 11 Tote. Ich bin froh, dass wir auch als Republik 3 Tage innegehalten haben und Staatssorge gehalten haben. Ich möchte auch von da noch einmal sagen, selber als Vater von einem 19-Jährigen, ich kann nur, wir müssen auch die es besonders betrifft, stärken, unterstützen, aber auch die jetzt unterstützen, und denen möchte ich auch Genesungswünsche senden, die jetzt noch im Spital liegen und wo man nicht weiß und hofft, dass das zumindest gut ausgeht. Möchte nur vorweg sagen, wir haben in unserer Gesellschaft immer wieder Situationen, wo Ereignisse von außen uns dazu zwingen, dass wir nachjustieren in Gesetzen, in Verordnungen, in Dingen, wie wir miteinander umgehen wollen. Ja? Das ist eigentlich ganz was Normales. Ja? Es passiert immer irgendetwas. Und dann muss man natürlich auf so Dinge reagieren und muss sagen, muss evaluieren, muss schauen, was ist da passiert. Für jeden Flugzeugabsturz gilt das. Ja? Da schaut man natürlich, was ist passiert, warum ist das passiert. Und dann sollte man alles Mögliche tun, dass das zumindest nicht noch einmal passiert. Und ja, in diesem Fall sind viele Dinge, wie so oft, falsch gerannt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Das eine ist das Waffengesetz. Es macht schon einen Unterschied, ob ich legal auf die Schnelle eine Waffe besorgen kann oder ob ich ins Ausland fahren muss. Und ich weiß, dass ich auch Schwarzwaffen besorgen kann. Trotzdem muss man mir erklären, warum in Österreich 30% der Bevölkerung eine Waffe zu Hause haben. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine, um das ganz offen zu sagen. Und ich glaube, ich dürfte eine haben und ich hätte auch Möglichkeiten, weil ich ein Unternehmen gehabt habe mit Kasse und 3er Offizier beim Bundesheer war, trotzdem habe ich keine. Wozu? Also das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist schon auch, dass wir uns überlegen müssen, unsere Jugend, wie wir sie besser betreuen können. Wir haben sie in den Schulen, wir haben aber zum Beispiel kaum in den Schulen Psychologen. Wir haben teilweise 150 Lehrer und Lehrerinnen in einer Schule und nicht eine Psychologin, früher den Schularzt wenigstens gegeben. Auch da gehört wirklich nachjustiert. Und das Nächste ist natürlich auch, die Situation mit dem Bundesheer, die Sie zu Recht angesprochen haben. Ja, ich verstehe natürlich, dass es Datenschutz gibt. Und ich möchte nicht, dass jemand, der bei einer Musterung ist und da wird festgestellt, dass er eine schiefe Zehe hat, dass er deswegen, einen Arbeitsplatz irgendwo nicht bekommt, weil das dann publik gemacht wird. Aber wenn da ein Heerespsychologe, zum Glück haben wir die, und alle 18-jährigen Burschen durchlaufen diese Musterungsstraße, 2 Tage immerhin, feststellt, dass da was nicht stimmt, dass der nicht einrücken kann und keine Waffe haben sollte. Und dann geht er raus und kriegt eine Waffenbesitzkarten und dann macht den Waffenschein. Dann stimmt was nicht. Weil zumindest solche Dinge.
Das stimmt natürlich, aber ich muss jetzt einmal schon einschreiten: eine Kollektivbestrafung aller Waffenbesitzer, weil in ihrer 21. Sicher ist es eine Bestrafung, wenn man wem was wegnimmt und der keinen Ersatz für das, was er weggenommen wird, bekommt. Das ist eine Bestrafung. Und warum soll ein Waffenbesitzer, ein Niederösterreicher, der seine Schrotflinten daheim hat, schon seit 20 Jahren, weil er sich halt in seinem einsam gelegenen Einfamilienhaus.
Ich rede von denen, wo das Bundesheer sagt, er sollte keine Waffen haben, genau. Und der Heerespsychologe sagt
aber,
das
und dann kriegt er das. Sie sind ja auch für die Verschärfung des Waffengesetzes, oder?
Ich bin dafür, dass wir uns das anschauen und dass wir dort, wo es schief rennt, dass wir dann nachjustieren.
Aber so wie wir das schief, wenn ein 21-Jähriger zu einer Waffe kommt, obwohl ein Psychologe das sagt, er soll keine Waffe besitzen, dann rennt es schief.
Ja, Behördenversagen. Ich rede genau von dem.
Aber warum soll der Niederösterreicher, den ich gerade erwähnt habe, der bei seinem Einfamilienhaus, das ein bisschen einsam gelegen ist, die Schrotflinten weggenommen werden, der völlig normal ist, der intelligent ist, der einen Job hat, der angesehen ist in der Gemeinde, dem wollen wir das quer wegnehmen, weil ein Psychopath in Graz durchdreht, weil er glaubt, er muss seine Computerspielgedanken, die da ziemlich irre sind, in die Realität umsetzen. Also man muss das schon ein bisschen jetzt wieder in den Griff bekommen, ja, die Diskussion.
Und warum jeder dritte Österreicher und Österreicher Waffen da haben muss man schon fragen, die wohnen nicht alle. alle am Waldrand in Niederösterreich.
Ich will nicht in einem Obrigkeitsstaat leben, dem ich erklären muss, wozu ich was brauche.
Aber ich möchte in einem Land leben, wo nicht jeder Dritte eine Waffe zu Hause haben möchte. Ich möchte in einem Land leben, wo, wenn ein Psychologe sagt, der ist nicht geeignet für eine Waffe, dass der keine
Griff in so einem Land möchte leben. Also ich würde gerne in der Schweiz leben, das ist ein tolles Land, hat übrigens super Steuersätze.
Absolut, aber der Schweizer Heeresbildungspsychologe, der sagt, der kriegt keine Waffe, dann kriegt er keine Waffe. Bei uns kriegt er schon eine Waffe. Also
das wissen wir auch nicht genau, wie das wirklich in der Schweiz abläuft. Aber jedenfalls hat in der Schweiz jeder sein Sturmgewehr daheim. Also, und ich höre relativ wenig von Amokläufen in der Schweiz. Also das muss man schon mal sagen, die Schweiz gilt als eines der sichersten Länder.
Ich höre nichts von Amokläufern, von Jäger und Jägerinnen, die Waffen daheim haben. Ich bin ja auch dafür, dass die geschult sind, die psychologisch überwacht werden, die einen Beruf haben, wo es notwendig ist, oder die halt eine Gefährdungslage haben, dass die eine Waffe haben. Nachdem wir diesen Prozess durchgelaufen sind, bin ich nach wie vor dafür, dass die Möglichkeit haben, eine Waffe zu haben. Aber ich bin dagegen, dass ein 19-, 20-Jähriger, wo der Heerespsychologe sagt, nein, dass der dann eine Waffe kriegt.
Da sind wir uns ja einig, dass der schon abgelehnt ist, keine Waffe kriegen, das ist ja klar.
Aber das ist passiert.
Aber man muss einmal sagen,
es ist in dem Fall so passiert.
Es ist zu einfach, immer dann, wenn sowas passiert ist, an einem Thema sich festzuhängen.
Das ist viel zu viel schichtig. Die Psychologen in der Schule.
Das ist ein soziales Versagen schon in der Schule gewesen. Der ist zweimal durchgefallen. Da hätte schon ein Psychologe einmal herangezogen werden sollen. Da hätte mit den Eltern auch...
Den die Schule nicht hat.
Auch die Eltern hätten kommunizieren werden müssen mit diesen Eltern, die eh schon schwieriges Familienleben haben. Der Vater ist weg, die Mutter Alleinerzieherin. Natürlich muss man denen Hilfe leisten und schauen, dass man den Sohn, der auch in der Corona-Phase wahrscheinlich auch noch vereinsamt worden ist, in dieser Spielecke drinnen gesessen ist und 8 Stunden, 10 Stunden am Tag gespielt hat.
Ja, trotzdem bleibt eben die Frage, weshalb sagt der Psychologe vom Heer nein, Dienst mit der Waffe, und beim Ausstellen der Waffenkarte sagt der Psychologe im normalen Leben ja.
Und der weiß gar nicht, dass der Heerespsychologe das so gesagt hat. Das ist ja auch das Dilemma, was man hat.
Ja, und vor allem, warum das Heer das nicht weiterleitet. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, was möglicherweise zu dem Attentat von Graz geführt hat und vor allem, wie das jetzt dann ausschaut mit den Psychotests. Auf der einen Seite war der junge Mann, der 21-Jährige, untauglich fürs Heer, für den Dienst mit der Waffe, weil der Heerespsychologe nach einer zweitägigen Untersuchung gesagt hat, nein, mit diesem Mann nicht. Und der andere, der Private, hat aber gesagt, ja, die Waffenkarte kann ausgestellt werden. Wieso darf eigentlich das Heer die Daten von der Musterung nicht weiterleiten an Polizei und andere Dienststellen in Österreich?
Weil wir es gesetzlich so geregelt haben, dass sie es nicht dürfen. Das haben wir, dieses Gesetz gibt es, aber da bin ich dafür, dass ich sage, wenn wir draufkommen, dass wir Gesetze haben, die repariert gehören, die nachjustiert gehören, dann tun wir das bitte. Und das ist für mich jetzt genauso ein klassischer Fall, wo man sagt, okay, es gibt scheinbar eine Situation, wo wir als Behörde A etwas weiß und die Behörde B es nicht weiß und sie nicht miteinander kommunizieren. Und ich bin noch einmal dagegen. Ich bin schon, dass jede Kleinigkeit da gemeldet wird und ob einer irgendwie, ein körperliches Gebrechen hat. Nein, aber wenn es so große Dinge sind wie Waffenverbot zum Beispiel, dann muss ja zumindest die Behörde, die dann den Waffenpass ausstellt, davon zur Kenntnis, also nein, die muss man informieren
das
können
funktioniert ja
und da müssen wir das Gesetz eben ändern. Dass es
das so funktioniert ja auch komischerweise sehr gut in unserer Republik, dass ein Waffenverbot ausgesprochen wird für alle Zivildiener. Also es muss ja auch dann irgendwo gespeichert sein. Ja? Wenn wer den Zivildienst antritt, dann hat er 15 Jahre Waffenverbot. Ja? Also muss es da sehr wohl eine Kommunikation geben.
Das gibt's auch beim Führerschein übrigens.
Wird dann auf den Datenschutz gepfiffen. Ja? Also wir haben einmal eine Situation, wo der Datenschutz ganz wichtig ist und bei der anderen sagen wir, na, das ist uns wichtiger, dass der Datenschutz umgangen wird, dass die Zivildiener ja keine Waffen kriegen, damit sie vielleicht doch einmal irgendwo rumballern können, obwohl sie gewisse Gewissensgründe angegeben haben, dass sie es nicht machen. Also das ist schon ein bisschen komisch
also
in unserem Land.
Na,
das gehört ja nachrüstet. Ja. Ich bin dagegen gegen eine Kollektivbestrafung aller Waffenbesitzer in Österreich, die ehrlich und anständig sind. Das will ich nicht. Wie weit kommen wir dann? Der Nächste macht wieder vielleicht irgendwas mit einem Kampfmesser, da verbieten wir alle Kampfmesser oder Macheten, die irgendwer daheim hat oder irgendwo als Werkzeug braucht. Also diese Verbotspolitik wegen einem Anlassfall, eine Anlassgesetzgebung zu machen und dann alle kollektiv zu bestrafen, die da zufällig drinnen hängen in der
Aber
Gruppe, halte ich für
Das ist genau die Gefahr, die immer wieder passiert
primitiv.
Jetzt. Immer wieder passiert. Keiner fordert ein Waffenverbot für alle. Niemand fordert.
Oh ja.
Niemand fordert.
Na, die kommunistische Bürgermeisterin
oder kommunistische
okay. Na, bitte, also wir wissen es ja, LGK hat
das niemand gefordert. Von den Parlamentsparteien im Nationalrat fordert das. Aber was tun Lobbyisten, die sofort Angst haben, dass das da irgendwas passiert, dass das vielleicht irgendwie nachjustiert, die sagen sofort, um Gottes Willen, wir müssen verhindern, dass Bürger, die nicht unbescholten sind, die Waffe weggenommen
werden. Ich bin und gerne ein Lobbyist der Gerechtigkeit.
Ja, aber es hat also, keiner gefordert. Sie sagen was niemand gefordert hat. Niemand fordert das, Herr Schmidt. Niemand.
Aber
wir zerstören
dadurch, einer was macht, dass alle bestraft werden.
Aber wir zerstören dadurch eine normale Diskussion,
sofort
reiten die FPÖ-Politiker aus. Ich weiß, das Wording war sogar gut.
Wahrscheinlich 80% der ÖVP-Klientel.
Wissen wir das Wording jetzt war? Das Wording ist jetzt, unbescholtenen Bürger darf man nicht die Waffe nehmen.
Nein.
Das zweite Wording ist, nichts überstürzen. Aber ich weiß ja genau, was da dahinter steht. Lobbyisten sagen, wir müssen alles tun, dass alles nur so bleibt. Und die Diskussion findet dann zu auf einer Polemik, auf einer polemischen Ebene statt. Und das ist eigentlich das genau Falsche.
Gut, dass
wir
müssen sagen, miteinander die Polemik ist es, alles wegzunehmen.
Aber das verlangt doch keiner. Niemand hat das gesagt.
Oh ja,
niemand.
Das ist schriftlich verankert.
Von einer KPÖ,
okay. Die ist Bürgermeisterin von Graz.
Niemand im nationalvertretenden Parteien, in der Gesetzgeberparteien hat das verlangt. Niemand. Trotzdem wird das behauptet, das ist falsch.
Es gibt ja auch die Variante, dass man freiwillig seine Waffe, die zu Hause ist, eben zurückgibt. Diese Möglichkeit gibt es ja auch, hat es ja auch nach derartigen Vorfällen in diversen Ländern eigentlich schon gegeben.
Soll ja jeder sich für selbst entscheiden, wie er das handelt, ne?
Ja, trotzdem brauchen wir wirklich Antworten auf genau diese drängenden Fragen, Herr Schmidt, und zwar eben diejenige, wieso ein 21-Jähriger, der auf der einen Seite im Schützenverein, wenn das so stimmt, wie es der Kollege vom Profil beschrieben hat, naja, als eigenbrötlerisches Einzelgänger beschrieben wurde, wo sich alle im Schützenverein schon gedacht haben, ui, was ist mit dem? Ja, dass man das nicht weitermeldet, ist das Erste. Dann das Zweite, dass dieser Eigenbrötler, der völlig empathielos ist, wie die Polizei jetzt herausgefunden hat und völlig als Einzelgänger dargestellt wurde, wieso der diese Waffenkarte erhalten hat, wieso er eine Glock kaufen konnte und eine Schrottflinte dazu. Diese Frage muss schon gestellt werden und auch beantwortet werden.
Natürlich, ich habe das vor kurzem geschrieben. Es gibt da 6 offene Fragen, die wirklich hochinteressant sind. Erstens, ganz wichtig, warum ist er nicht schon längst aufgefallen mit seinen Gewaltspielen, mit seinen Gewaltkommentaren und so weiter, die er da ins Netz gestellt hat. Er hat 28 Fake-Profile gehabt, Fake-Accounts auf diversen Social-Media-Kanälen. Also wir haben ja eigentlich eine Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Da sollte man vielleicht ein bisschen nachjustieren. Das Zweite, was mich genauso wie alle Österreicher interessiert, ist, warum der eine zivile psychologische Gutachter derart daneben gegriffen hat, um dem das zugelassen hat, dass er eine Waffenbesitzkarte braucht. Da muss man sich den Gutachter jetzt nochmal anschauen, warum der einen derartigen Fehler gemacht hat. Das Dritte ist, was mich auch interessiert, das elterliche, familiäre Umfeld. Also warum man als Mutter nicht sagt, warum hast du eine Schrotflinte zu Hause, warum sitzt du 10 Stunden am Tag vor dem Computer, warum machst du nichts und so weiter und sich mit dem Sohn auch beschäftigt. Auch eine arbeitstätige Alleinerzieherin hat am Samstag, Sonntag frei und kann sich mit dem Sohn beschäftigen. Das Vierte, was ist, wie kommt ein Mindestsicherungsbezieher, weil Arbeitslose kriegt man nicht so lange, wie der jetzt schon der Arbeitslose ist, wie kommt der zu dem Geld, dass er sich eine 750 Euro Glockpistole kaufen kann und eine 600 bis 800 Euro teure Schrotflinte. Samt Munition wahrscheinlich nur mal 500 Euro, also 2000 Euro ungefähr ausgibt, sind ungefähr 2 oder 3 Monatsbezüge von ihm. Also es interessiert mich schon, wo dieses Geld hergekommen ist. Hat er es von den Eltern gekriegt, hat er das von Verwandten gekriegt, von Freunden gekriegt. Also das ist alles noch ungeklärt und da sollte die Polizei auch einmal dranbleiben. Und das Vierte, was mich auch interessiert, ist, warum dieser Bursch, ja, dargestellt worden ist wie ein armes Botscherl, das gemobbt worden ist von Anfang an von der Exekutive. Der ist überhaupt kein armes Botscherl gewesen. Dem Gegenteil, der hat die Columbine Highschool-Massaker-Täter als Fan gehuldigt. Ja. Und da muss ich schon einmal fragen, was war der Hintergrund vom Dienstag, wo das angefangen hat, die Kommunikation der Exekutive, den als armes Mobbingopfer darzustellen. Da muss man doch eine ganz andere Linie fahren und wesentlich mehr Transparenz bieten als wie bisher.
Herr Schmidt sagt das richtig. Es passiert was und wenn was passiert, dann muss doch zumindest die Konsequenz sein, dass man Fragen stellt und dann muss es hoffentlich Konsequenzen geben, dass man nachjustiert, sei es jetzt auf einer Gesetzgeberne, sei es jetzt gesetzlich nachjustiert, sei es aus Gesellschaft nachjustiert, sei es verwaltungstechnisch gemeint. Das muss jetzt passieren. Das Schlimmste wäre, wenn jetzt nichts passiert. Genau. Und da müssen wir auch dranbleiben, die politisch tätig sind, die Journalisten und die Journalistinnen sagen, ist da was passiert, was passiert. Deswegen ist es auch gut, dass man solche Fragen stellt. Ja.
Trotzdem die klare Frage, soll jetzt das Waffengesetz in Österreich deutlich verschärft werden? Wofür stehen Sie?
Also das war deutlich. Ich finde, dass es nachjustiert gehört, eindeutig. Wer kriegt eine Waffe, warum kriegt er eine Waffe, wie ist die psychologische Begutachtung vor, dass das einfach nachjustiert gehört. Und ich stelle mir die Frage, warum in Österreich jeder Dritte eine Waffe zu Hause hat. Scheinbar ist da eine Notwendigkeit, die ich nicht sehe. Und da, auch da müssen wir diese Fragen stellen. Und ja, nachjustiert gehört es auf jeden Fall, ja, weil sonst wäre das jetzt nicht passiert.
Naja, aber Sie sagen, eine Notwendigkeit, die ich nicht sehe, lesen Sie keine Tageszeitungen oder Online-Medien?
Nein, das war also, deutlich. Was heißt deutlich?
Nein,
was heißt
aber,
deutlich?
Nein, ich meine jetzt, dass es keine Notwendigkeit besteht, dass man sich vielleicht eine Waffe besorgt. Es gibt Home-Invasions jede Woche, es gibt Raubüberfälle, es gibt Einbruchsdiebstähle, so viel wie schon lange nicht mehr. Wir haben Raubüberfälle und, und. Wir haben eine Unsicherheitslage in Österreich, die schon von der Vorgängerregierung nicht in den Griff bekommen worden ist. Und dann sagt man noch, und jetzt entwaffnen wir noch bitte alle Österreicher, ja, die sich verteidigen wollen, wenn es einbrochen wird und die Kinder und die Frau vielleicht dann nur misshandelt
werden. Ja, in Amerika, die Politiker und Politikerinnen, die von der Waffenlobby bezahlt werden, argumentieren genauso wie sie.
Vielleicht
genauso
so deppert,
wie sie. Jetzt frage ich, haben wir da auch so ein NAA oder haben wir das in Österreich auch?
Ja, nein, Herr Schmidt,
vielleicht Herr Schmidt, nein, weil anders ist. Sie argumentieren genauso wie die.
Na,
Sicherheit, alles ist gefährlich. Wir zeichnen ein düsteres Bild, wir werden jeden Tag überfallen. Jeden Tag
die Kriminalität.
Und deswegen müssen wir uns alle bewaffnen, weil dann ist alles gut. Was natürlich ein Schwachsinn ist, um das ehrlich
zu sagen.
Aber das Gegenteil.
Also Sie kennen ja die Kriminalitätsrate, Sie kennen die Kriminalitätsentwicklung.
Die übrigens in Österreich, ich muss jetzt wirklich korrigieren, wir sind, was Mord betrifft und was schwere Vergehen betrifft, ganz weit unten in Österreich. Ja.
Aber Herr Schmidt, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist ja ein Aufruf zur Selbstjustiz.
Nein, nicht zur Selbstjustiz, zur Selbstverteidigung. Das steht ja bitte jedem mündigen Staatsbürger zu, dass er für seine Sicherheit und für die seiner Familie sorgt. Also wir sind schon noch in einem freien Land, wo nicht die Obrigkeit sagt, du darfst oder
aber
du darfst
wollen
nicht.
Wollen Sie, dass jeder mit einer Puffumatum rennt in Wien und sagt, der Angang wird bei jedem Streit die Puffen zieht?
Warum muss man das ins Lächerliche ziehen?
Nein, ich ziehe es ins Lächerliche, ich will ziehen. Das nicht.
Aber warum darf ein Hausbesitzer in Niederösterreich oder in Tirol?
Also gut, der Hausbesitzer in Niederösterreich, der am Waldrand lebt und Angst hat vor Bären und vor Füchsen, der hat dann
ein Gewehr. Nein, nicht vor Bären, sondern das sind andere, das sind zwei Beine, von
denen er Angst hat. Aber das sind nicht 3 Millionen Leute, die das betrifft.
Ja,
3 Millionen Leute haben eine Waffe daheim.
Aber vielleicht wollen es manche aufgrund dieser Sicherheitslage, die sie leider jetzt verleugnen, diese Sicherheitslage, diese instabile, die wir halt derzeit haben und manche Bezirke schon No-Go sind, das darf man ja auch nicht sagen, weil das ist ja auch schon wieder zu Recht.
Gehen Sie in Wien mit einer Waffe ein?
Nein, ich gehe nicht in Wien rum, aber ich muss schon sagen, ich bin letztes Mal durch Favoriten gegangen und in manchen Bezirken, manchen Straßen fühlt man sich dann sehr wohl.
Ich möchte jetzt aber in diesem Zusammenhang möchte ich wirklich darauf hinweisen, das ist ausschließlich die Privatmeinung von Herrn Schmidt und nicht die Meinung von OE24TV. Das wollte ich jetzt eigentlich nur gesagt haben. Ich besitze keine Waffe, ich werde auch nie eine Waffe besitzen und hätte ich eine, würde ich sie freiwillig zurückgehen. Und trotzdem ist mein Sicherheitsempfinden in Österreich ein hohes. Ich fühle mich, wenn ich durch meine Favoriten marschiere, nicht extrem bedroht wie der Herr Schmidt. Das muss ich schon in dem Zusammenhang sagen.
Ja, Sie sind halt verschiedene Typen.
Das heißt, Sie besitzen eine Waffe?
Ja.
Ja. Gut, die Frage ist, wie wir das jetzt weiter diskutieren. Sie sehen also, es gibt da komplett unterschiedliche Zugänge. Die einen sagen, wie LKK, wozu braucht man in Österreich überhaupt eine Waffe und überhaupt alle Privatpersonen sollen ihre Waffen zurückgeben. Ähnlich klingt auch der Bundespräsident. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Eine Frage, die diese Woche bleibt, ist, soll eigentlich eine Großveranstaltung wie die Vienna Pride in Angesicht dessen, was da passiert ist in Graz, abgesagt werden oder nicht? Mehr davon nach einer weiteren Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Fast alle Veranstaltungen sind nach den Amokmorden von Graz abgesagt worden. Die Wiener Pride allerdings, die Regenbogenparade, die findet ja dieses Wochenende statt. Wieder sollen tausende Feiern über den Wiener Ring ziehen, als Demo gegen Hass und für Solidarität. Wäre es nicht besser gewesen, diese Großdemonstration abzusagen? Herr Schmidt, wie sehen Sie das?
Ja, also ob das abgesagt wird oder nicht, das muss der Veranstalter wissen und in seinem Herzen fühlen, wenn die Opfer von Graz noch gar nicht bestattet sind, dass man hier eine Riesenparty in Wien feiert. Das soll bitte der entscheiden, der das Ganze organisiert und der damit auch seinen Profit hat. Genauso mit den anderen, die auch damit einen Riesenprofit haben, indem sie Wagen verkaufen oder vermieten und so weiter. Ich muss aber sagen, was mich viel mehr aufregt bei diesem Thema, ist diese situationselastische Moralhaltung unserer Politikspitze, die am Donnerstag am Abend noch im Stephansdom sitzt und trauert und sich dabei auch fotografieren lassen, wie schlimm und wie furchtbar. Und dann am Samstag drauf, also 24 Stunden später, dann bei der Pride Parade tanzt.
Ja, das dabei wissen wir ja nicht.
Wissen wir nicht, aber wir werden die Bilder sehen. Es werden wieder genug Grüne dabei sein. Es werden die jährlichen bekannten Bilder wieder gemacht werden, ganz am Anfang in der ersten Reihe von dieser Pride Parade. Und da finde ich schon, da wird sich der eine oder der andere Österreicher denken, was ist das für eine Bundesregierung? Ja? Warum machen die das? 3 Tage Staatstrauer und dann einen Tag später wird wieder ein Riesenfest geschmissen. Das ist unglaubwürdig. Also es ist die Trauer unglaubwürdig und auch der moralische Kompass ist da offenbar verloren gegangen, dass ich mich hier nicht, und das hätte man schon sagen müssen, auch als Bürgermeister der Stadt Wien hinstellen muss und sagt, nein, diese Pride Parade gibt es heute einmal nicht. Ja? Wir haben eine Solidarität mit den Opfern in Graz zu zeigen. Wir werden dabei bleiben. Diese Woche gibt nichts. Besonders krass ist dann, wenn der Matura-Ball von der Tochter so ausschaut, dass kein Hardrock oder kein Popband mehr spielen darf. Aber die Pride Parade darf schon gemacht werden. Also das ist dann schon ein bisschen sehr seltsam. Ja? Und da muss ich schon eins sagen. Diese Pride Parade, das ist überhaupt verlogen, dass man am Freitag dann bei der Eröffnung sagt, na, es dürfen nur Spritzer und Bier getrunken werden, aus moralischen Gründen, aber keine harten Getränke. Sag einmal, was ist da los mit den Menschen? Also es ist genauso deppert, wenn man nur Bier und Wein sauft, wenn vorher 10 Menschen gerade umgebracht worden sind. Also da muss doch einmal klar sein, dass das sagt, nein, diese Eröffnung findet so nicht statt, wir machen ein Lichter mehr, okay, aber das ist es und es wird kein Alkohol ausgeschenkt und es findet vielleicht kein danach auch noch statt.
In dem Zusammenhang muss natürlich schon darauf hingewiesen werden, was die Veranstalter der Pride Parade eben sagen. Wir geben dem Hass keine Bühne, wir bleiben sichtbar nach jedem Angriff auf unsere Community und auch nach dem, was in Graz passiert ist, zeigen wir, wir stehen zusammen, bunt, laut und voller Liebe. Doch bevor es laut wird, wird es eben still, sagen Sie, im Gedenken an die Opfer beginnt die Parade in Wien am Ring in aller Stille, ohne Musik, ohne Jubel, als ruhiger Gedenkzug. Die Anteilnahme, das geht bis zum Parlament so und erst nach dem Parlament soll das geschehen, was bei einer Parade immer passiert, dass der Paradezug eben stattfindet. Herr Senowitsch, Sie sind Wiener Politiker. Wie empfinden Sie die Kritik von Herrn Schmidt?
Falsch. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es ist fast 10 Jahre her, in Norwegen, Brevik, fast 80 Menschen, die gestorben sind, also der rechtsradikale Amokschütze damals. Aber es war damals, ich glaube, der Premierminister ist damals Stoltenberg, der danach ein NATO-Generalsekretär geworden ist, der in einer Orgenrede damals gesagt hat, alle, die uns angreifen, greifen an die Art, wie wir leben wollen. Die greifen unsere liberale Demokratie auf. Das gilt für jeden IS-Terroristen. Alle. Und die Antwort kann nicht sein, dass wir jetzt mit noch mehr Hass und noch mehr Gewalt begegnen, sondern die Antwort muss sein, dass wir klipp und klar sagen, dass wir in unsere Art von Leben von Menschen, die einer Gesellschaft grausliche Sachen antun, sich sicher nicht ändern lassen. Sicher nicht. Das wollte ich mal gleich vorweg sagen. In diesem Fall war es so, dass wir eine 3-tägige Staatstrauer haben, was ich richtig gefunden habe. Ich habe auch richtig gefunden, dass das ganze Land 3 Tage trauert, dass es keine Veranstaltung in diesen 3 Tagen gegeben hat. Finde ich richtig. Dann ist es sehr wohl auch richtig, dass wir unser Leben langsam beginnen, wieder in gewohnte Bahnen zu bringen. Und so, wir reden von der Pride, aber soll, heute sind die Philharmoniker in Schönbrunn, sollen die spielen oder nicht? Es ist das Nova Rock Festival in Burgenland, soll das stattfinden oder nicht? Es sind am Wochenende wieder im Ronacher und im Raimund Theater Musicals, es sind in der Oper Aufführungen, es sind im Burgtheater Veranstaltungen, es sind Operetten. Sollen die stattfinden oder nicht? Ich finde ja. Sie sollen stattfinden. Weil wir haben eine 3-tägige Staatstrauer. Soll es eine Woche sein? Soll es 10 Tage sein? Soll es 14 Tage sein? Okay, machen wir uns das aus. Aber irgendwann muss das Leben wieder anfangen. Und ich finde, all diejenigen, die das jetzt machen, dieses Wochenende, gehen sehr, sehr vernünftig mit der Situation um. Sie stellen sich dieser Diskussion. Und ich finde es ein wichtiges Zeichen, zum Beispiel, was die Pride macht, dass sie einen stillen Marsch machen bis zum Parlament, einen stillen Marsch machen, um noch einmal zu gedenken. Und aber auch dann wieder sagen, Wir lassen uns von keinem Attentäter dieser Welt unterkriegen und die Form, wie wir leben wollen, von niemandem verbieten. Das ist mir ganz
dieser wichtig. Attentäter hatte nie im Sinn, irgendwas gegen die Pride Parade oder sonst in dein Leben von uns einzuschränken.
Er will unser Leben einschränken.
Knallirrer, voll Wahnsinniger und der computerspielsüchtig war.
Und was wollen Sie, dass wir noch mehr Waffen kaufen, dass wir Angst kriegen? Sie haben ja selber gesagt, die dann sich gegenseitig feiern. Sie wollen, dass wir Angst haben, dass wir als Gesellschaft Angst haben, dass wir unsere Art zu leben, einschränken wie bisher.
Ein bisschen falsch zitiert, aber ist egal. Es geht darum, dass hier jeder seinen moralischen Kompass einmal hinterfragen sollte. Ja. Und ob das für mich jetzt vertretbar wäre, auf die Pride Parade am Samstag zu gehen, ich muss sagen, nein, also ich möchte nicht. Ja. Wenn das für 20.000 andere super ist, dass sie zur Pride Parade gehen, wir sind in einem freien Land, bitte sollen sie es machen. Ja. Irgendwann muss man nur einmal die Glaubwürdigkeitsfrage stellen. Ja? Philharmoniker und String-Tanga-Parade ist ein bisschen ein Unterschied. Ja? Also sind wir uns wohl einig. Also es geht um die Glaubwürdigkeitsfrage, dass ich als Bundesregierung 3 Tage Staatstrauer mache, bei 2 Trauergottesdiensten auftrete und dann am Samstag drauf, 24 Stunden später, eines der größten LGBTQ-Festeln ever abfeiere am Ring. Also das ist die Glaubwürdigkeitsfrage, wie ernst dann das Davorgenommene wahrgenommen wird. Ja?
Also das muss man sich schon mal... Also stört Sie, dass die Community das macht?
Das Schrille und Extreme, dass das am Samstag stattfindet und davor die Politik gesagt hat, das
gibt Schrill und Extreme ist im Zeltfest bei der Freiwilligen Feuerwehr im Salzkammergut genauso.
Also ich war schon auf vielen Festeln vom Salzkammergut, war ein bisschen ein gradueller Unterschied schon noch zu der
Pride Parade. Aber Sie waren noch nicht auf der Love Parade vielleicht. Also, ja. Aber ich lade Sie gerne mal ein, hinzugehen vielleicht.
Ursuper
sicher. Erinnert Sie da Ihr Bild? Sie waren noch nie, oder?
Das ist ursuper, ich gehe sicher gerne hin.
Aber Sie waren noch nie, oder?
Ich war war noch nie, habe mir es einmal angeschaut, bin daneben.
Spreche ich hier mit einer Einladung aus, dass Sie
danke, es wird ursuper werden, aber diesen Samstag sicher nicht, weil also ich bin zu sehr berührt von dem, was in Graz vorgefallen ist, und mir ist echt nicht nach Feiern zumute.
Ja, die offizielle Version der Veranstalter ist eben Demo. So, unsere Lebensfreude ist kein Gegensatz zur Trauer. Sie ist eigentlich Teil unseres Widerstandes, sagen Sie. Also Sie sind dafür, ja, es muss stattfinden.
Es muss in einer, ich bin dagegen, dass wir schrill feiern, jetzt so kurz bin ich dagegen. Aber in einer Form, wie es jetzt geplant ist, finde ich es absolut okay. Das genauso wie es okay ist, dass die Philharmoniker in Schönbrunn jetzt spielen, genauso wie es okay finde, dass es noch ein
Rockfestival ist. Vielleicht sind Sie nicht ganz korrekt informiert. Es geht da um die Eröffnung, ja? Dass man hier da Rücksicht nimmt auf das, was in Graz passiert ist. Am Samstag wird da keine Rücksicht
genommen. Nein, am Samstag der Zug.
Das ist am Freitag.
Glauben Sie mir, nein, ist nicht am Freitag, ist am Samstag.
Am Samstag
ist der Zug.
Ja, und dann nachher geht es nochmal weiter.
Der Zug beginnt als stiller Protestmarsch, wenn Sie wollen, als stiller Protestmarsch, der Anfang dieser, bis zum Parlament, beginnen wir beim Rathaus.
Und dann geht es nochmal weiter, ne?
Und dann geht es nochmal weiter.
Eben. Okay. Ja. Also. Und zwar, wenn die Paradenspitze beim Parlament angelangt ist, bis dorthin gibt es einen Trauerflor und vor dem Parlament wird dann ein Kranz niedergelegt und hinter dem Parlament setzt sich der Paradenzug fort. Laut, bunt, stolz, sagen Sie, denn unser Schmerz lässt uns nicht verstummen. Unsere Lebensfreude ist kein Gegensatz zur Trauer, sie ist Teil unseres Widerstandes. Ja, das ist eben die große Frage. Die Philharmoniker dürfen spielen.
Spielen heute.
Ja, wie gesagt, die Pride Parade soll nicht stattfinden. Also es ist eine Diskussion, die geführt werden muss oder soll, aber zumindest für Wien ist sie, glaube ich, schon erledigt, oder?
Ich glaube, natürlich ist sie erledigt, aber ich glaube, unsere Zuschauer werden sich schon ihre Gedanken machen, ob da wirklich, wir haben am Dienstag ein erschütterndes Erlebnis gehabt in Österreich, was durch Mark und Bein geht, dass ein völlig irrer 10 Menschen, Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrer erschießt und dass dann 5-6 Tage später ein riesen Party-Event am Ring stattfindet. Da werden wir fertig reden. Dass das dann stattfindet, das soll jeder Zuschauer für sich entscheiden, ob er das gut findet oder nicht.
Ich finde es nicht. Es ist eine politische Demonstration, die respektvoll abgehalten wird. Demonstration, die respektvoll abgehalten wird. Angepasst ist auf die Situation. Ich finde das in Ordnung, auch mit dem stillen Gedenkmarsch. Genauso wie ich es in Ordnung finde, dass nach Abhalten einer Staatstrauer, wenn sie vorbei ist, auch die Philharmoniker in Schönbrunn spielen sollen oder das Nova Rock Festival stattfindet.
Ich finde es ja krank, die Philharmoniker mit einem Partyfestel zu vergleichen. Das sind ja ganz andere Bilder. Haben Sie die noch nie gesehen, die Philharmoniker, wie die anzogen sind und wie sich die benehmen und was sich auf der Pride abspielt?
Unterschied zu Ihnen, Herr Schmidt, bin ich sogar auf beiden Veranstaltungen, beiden, weil das für mich kein Entweder-Oder ist, so wie es immer dargestellt wird von Ihnen, sondern sowohl als auch in meinem Fall. Beides okay und beides in Ordnung nach Abhalten einer Staatstrauer.
Aber ich finde diesen Vergleich absurd. Dass das eine stattfinden soll und das andere nicht. Nein, diese Philharmoniker sind eine Institution und die sind hochseriös und das andere ist ein Riesenfest, also jeder mitgehen, wie er will. Ja, aber in dieser Woche finde ich es wirklich nicht gut. Das darf ich ja wohl so sagen.
Ja. Gut, das ist die Meinung von Herrn Schmidt. Der Senowitsch ist gänzlich anderer Meinung. Jetzt einen ganz weiten Bogen. In der Nacht hat heute Israel in mehreren Wellen den Iran angegriffen. Das ist nicht der erste Angriff. Schon im Oktober im vergangenen Jahr hat es Angriffe gegeben und auch davor. Die militärische Spitze des Irans ist bei diesen Angriffen getötet worden, sowohl der Armeechef, der Chef der republikanischen Garden und der Sonderkommandoeinheit samt Familie sind getötet worden. Auch die beiden Spitzen des iranischen Atomprogramms samt Familie, angeblich gab es Spione im Iran, die Ziele markiert haben, und so konnte eben die israelische Armee punktgenau zuschlagen. Herr Schmidt, Wie geht das jetzt weiter?
Ja, da machen wir uns wohl alle die größten Sorgen, wie das jetzt weitergeht. Also bevor ich hierher gekommen bin ins Studio, habe ich alle 5 Minuten auf mein Handy geschaut, ob sich da etwas Neues entwickelt hat. Und war jedes Mal, nachdem ich gesehen habe, es gibt noch keinen großen Gegenschlag, außer diese 100 Drohnen, die der Iran Richtung Israel geschickt hat, war ich irgendwie erleichtert. Ja? Weil wir spielen hier, also nicht wir, aber die Israelis und ihre Verbündeten natürlich mit einem Szenario, das den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Und nichts weniger droht uns damit, wenn hier weitere Eskalation stattfindet und der Iran dann wirklich massiv Israel angreifen würde. Und das ist dann nicht mehr in den Griff zu kriegen mit diesen Bündnispartnern, die wir alle kennen, könnte dann wirklich das Schrecklichste, was wir uns ausmalen können, auch tatsächlich passieren. Und davor habe ich ein bisschen Angst, mehr als vor einer Entwicklung, dass uns Russland überfallen wird in den nächsten 3 Jahren, sondern dass hier einfach das nicht mehr kontrollierbar ist. Dass es einfach eine Kettenreaktion gibt an Aktionen, die wir nicht mehr in den Griff kriegen, die UNO nicht mehr in den Griff kriegt, die Weltgemeinschaft nicht mehr in den Griff kriegt und dass es zum Schlimmsten kommt.
Ja, die Frage, die jetzt diskutiert wird, ist das völkerrechtlich überhaupt eigentlich umsetzbar, was Israel mit diesem Angriff gemacht hat. Es gibt das Völkerrecht, es gibt das Völkergewohnheitsrecht, das eben besagt, dass Verteidigungsmaßnahmen, wie sie Israel jetzt gesetzt hat, durchaus möglich sind, wenn eine direkte Bedrohung des Landes bevorsteht. Wir wissen nicht, ob dem so gewesen ist. Wie sehen Sie die Situation Israel gegen Iran?
Bevor ich das beantworte, ein bisschen wie der Herr Schmidt, weil ich kann mich an keine Phase seit dem Zweiten Weltkrieg erinnern, wo die Welt so knapp davor ist, aus den Fugen zu geraten, wo man wirklich, da gebe ich Ihnen recht, alle höllisch aufpassen müssen. Die Akteure, die derzeit, wir wissen ja auch, dass der Iran Russland unterstützt, China unterstützt Russland, Nordkorea, wir haben die Taiwan-Geschichte, wir haben den Nahen Osten und das Schlimmste ist natürlich und da verstehe ich schon Israel. Das, was ich auch nicht haben möchte, dass dieses Regime im Iran Atomwaffen hat. Ja, weil das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste für die Welt, wenn das Mullah-Regime im Iran auf einmal jetzt Atomwaffen hätte und keine Angst hätte, diese zu benutzen und auch gesagt hat, wir werden Israel auslöschen mit Atomwaffen. Von daher verstehe ich Israel sich verteidigen zu wollen und alles zu tun, dass es nie so weit kommt, dass die Atomwaffen haben. Trotzdem wird Öl ins Feuer gegossen von allen Seiten und wir müssen jetzt als Weltgemeinschaft beginnen, endlich einmal wieder eine Kühlphase zu bekommen, weil sonst eskaliert es und die Schraube dreht sich immer schneller und immer schneller. Und vor dem habe ich auch sehr große Angst. Ja, da bin ich bei Ihnen.
Nein, natürlich, Sie haben da recht. Es ist schon das Recht Israel, nicht so lange zu warten, bis eine nukleare Auslöschung des Landes stattfindet durch die Mullahs. Das muss man hier schon einmal betonen, dass man hier einen Präemptivschlag führt, ist wahrscheinlich im Überlebensinteresse Israels gewesen und auch deswegen auch von den USA abgesegnet gewesen, dass das auch stattfindet. Die Frage ist nur, und das muss man sich immer jetzt überlegen, wie das jetzt weitergeht, ob das jetzt einfach ein militärischer Gegenschlag ist, würde ich bezweifeln, weil ein offener Krieg hier nicht stattfindet. Aber wir wissen und wir kennen das Terrornetzwerk des Irans. Also wir werden uns wahrscheinlich in Europa, in den USA und so weiter vielleicht auf den einen oder anderen großen Terroranschlag einstellen müssen.
Und Iran unterstützt natürlich den Libanon, die Hisbollah wird unterstützt vom Iran, im Jemen gibt es Unterstützungen, indirekt auch im Gazastreifen. Also ja, klar, es gibt jetzt Stellvertreter-Dinge, die da passieren, bin ich voll bei Ihnen. Trotzdem, wir hätten als Weltgemeinschaft natürlich Organisationen, wir haben die Atombehörde in Wien, die eigentlich Atomprogramme überwachen sollte, aber da muss auch dem Iran klar sein, dass es jetzt an der Zeit ist, dass sie das auch zulassen, wirklich zulassen und nicht irgendwelche Spielchen spielen und die letzten Jahre immer gespielt wurden, weil wo man dann die die Menschen von der Atombehörde gar nicht zulässt und irgendwelche Sachen macht, das muss natürlich auch aufhören. Das muss dem Iran auch bewusst sein.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Hoffentlich spitzt sich die Lage zwischen Iran und Israel nicht noch weiter zu, als es ohnehin jetzt schon ist. Ich danke vielmals die Herren für dieses Gespräch.
Danke nochmal.
Vielmals Richard Schmidt. Danke vielmals Hans Arsenovic. Und trotz allem, was passiert ist, vergessen Sie nie, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin.